Die Leute, die into Beichten sind, die wissen es vielleicht auch. Die haben es im Kalender stehen.
Ja, wenn zufällig jemand zuhört, der einmal die Woche beichten geht, ja, erzählt uns doch mal, wie das läuft.
Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Und heute machen wir wie immer im Februar unsere alljährliche Medienrückschau auf das vergangene Jahr.
Jawohl, wir besprechen dabei wie immer, das ist der Disclaimer vorangestellt, nicht alles, was wir super fanden, sondern alles, was wir gut fanden und beide geschaut haben.
Und ein paar Sachen sind noch dabei, die schon ein bisschen älter sind, aber die wir beide oder eine von uns letztes Jahr erst gelesen, geschaut oder konsumiert hat. Da, so ist der Auswahlprozess.
Seid ihr eingeweiht.
Genau. Und ein Medienthema gibt es natürlich nicht, weil die ganze Folge ein ganzes großes Medienthema ist.
Okay, aber auch hier haben wir ein paar Themen vom Thema. Lena, Beginn.
Ja, es ist schon wieder Workshop-Time. Das heißt, meine Schreibworkshops gehen wieder in die nächste Runde. Ich wollte das, also letztes Jahr habe ich das auch im Frühling ja angeboten, und das ist ein bisschen sehr nach hinten gerutscht, und dann war das irgendwie im April, ging das so bis Ende April, und das war dann ein bisschen schwierig, weil dann natürlich auch schon die Feiertage, Ostern und so waren und viele Leute auch verreist waren, und dann war das mit der Terminfindung ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich beschlossen, dieses Jahr es dann wirklich so früh anzugehen, dass die Termine im Februar und im März sind. Und wenn die Folge jetzt rauskommt, ist, glaube ich, gerade so die letzte Chance noch, sich zu melden und bei den Terminen mitzubestimmen. Diese Folge hier erscheint ja am 1.2. und am 2.2. wollte ich dann die Termine festlegen. Also wenn ihr die Folge heute noch pünktlich bei Erscheinen hört, könnt ihr euch natürlich noch schnell melden. Und wenn nicht, könnt ihr euch natürlich trotzdem zu den bestehenden Terminen auch anmelden. Alle Infos auf meiner Website packen wir in die Shownotes. Und vielleicht habt ihr ja Lust.
Genau. Willst du schon was zu den Themen verraten? Was bietest du diesmal an?
Das hängt davon ab, wie viele Leute sich jeweils anmelden. Aber es gibt die 5 Workshops, die es gibt, gibt es wieder alle im Angebot. Zum Beispiel Kurzgeschichten schreiben und zum Beispiel Schreiben mit Pen-and-Paper-Techniken und gendergerechte Sprache und Neopronomen, also was. Ja. Progressive Fantastik natürlich auch. Und der letzte ist über Behinderung schreiben, genau.
Ah, ja,
das sind die 5, und wie gesagt, ich mache es jetzt immer so, wenn eine Mindestanzahl sich dafür interessiert, kommen sie zustande. Und wenn nicht, dann halt beim nächsten Mal wieder so.
Ja, cool. Okay, super. Ja, aus oder parallel zu unserer letzten Folge zu Gewalt in der Fantastik ist noch ein Artikel bei Tor Online erschienen, den wir beide zusammengeschrieben haben und in dem wir auch ein paar neue Punkte machen. Das ist also nicht der Inhalt des Podcasts, der Podcast-Folge, sondern ein bisschen weicht es davon ab. Und generell haben wir zu dem Thema sowohl auf den Tor-Artikel als auch besonders auf die Folge super viele Rückmeldungen von euch bekommen, was wir sehr schön fanden.
Ja.
Also auf Instagram, im Slack, auch per E-Mail durchaus und so.
Genau, also ja. Freut uns natürlich, dass das Thema euch interessiert hat.
Ja, genau. Und ich glaube, so an Terminen und so habe ich jetzt eigentlich eher nichts im Februar.
Ich auch.
Ein bisschen frei. Im Patreon findet ihr in diesem Monat eine Mini-Kurzgeschichte namens Freundschaft ist magisch, die ich geschrieben habe zu einem Schreibkurs, den Christian und ich im November an einem Gymnasium gegeben haben. Und da war die teilnehmende Zielgruppe 5. bis 7. Klasse. Wir haben das zum ersten Mal für so relativ junge Jugendliche halt angeboten. Lustigerweise, also James hat es für die Älteren gemacht, James Sullivan, der war nämlich da auch zu Gast an einem anderen Tag, und der hatte dann halt ältere Jugendliche in seinem Schreibworkshop, und wir hatten die Jüngeren und hatten uns dann mit der Lehrerin zusammen, die macht immer so alle zwei Jahre ein kleines Literaturfestival an dieser Schule, und hatte diesmal zum ersten Mal halt überlegt, dass sie auch dann Schreibkurse anbietet oder beziehungsweise AutorInnen fragt, ob sie Schreibkurse anbieten wollen. Genau, und dann hatten wir uns auf einen Themenfokus quasi geeinigt, damit es auch einfacher ist, in das Thema reinzufinden und sowas. Wir hatten uns als Opener überlegt, dass wir so eine ganz kleine Geschichte lesen. Da konnte ich dann direkt auch verarbeiten den Verlust von einem sehr, sehr schönen großen Kirschbaum, der hier einen Garten weiter im Frühjahr in voller Blüte einfach komplett abgeholzt worden ist im Laufe eines Vormittags. Das war sehr hart für mich. Der war nämlich sehr, sehr, sehr schön. Den konnte ich immer so sehr gut sehen aus den Fenstern. Und das habe ich in dieser Geschichte verarbeitet.
Oh.
Und genau, das sollte den Kindern auch so ein bisschen einen Eindruck verschaffen, dass auch ganz kurze Texte halt irgendwie ja schreibenswert sein können und dass Dinge auch offen enden können und dass Dinge auch mittendrin starten können und so solche Sachen. Das heißt, diesmal gibt es quasi eine Kinderkurzgeschichte im Patreon.
Ach, voll schön, ja. Gewidmet dem Kirschbaum.
Ja. Aber jetzt, Medienschau. Ja, wir hatten uns dieses Jahr beide sehr auf The Old Guard 2 gefreut. Also ihr werdet euch vielleicht erinnern, wenn ihr regelmäßige HörerInnen seid, dass wir The Old Guard 1 einfach sehr, sehr cool fanden.
Ja.
Ist eine Comic-Verfilmung. Es war auf jeden Fall immer mal wieder Thema bei unserem Podcast. Deswegen, haben wir sehr freudig erregt, dass es da eine Fortsetzung zu gibt. Und jetzt habe ich zwar schon gesagt, wir reden vor allen Dingen über Sachen, die wir sehr gut fanden, aber leider war ich von The Old Guard 2 einfach sehr enttäuscht. Irgendwie hatte der gar nicht mehr so diese schönen diese zarten Szenen zwischen den Charakteren irgendwie. Die hatte der erste Teil. So dieses, wir sind zwar in einer totalen Ausnahmesituation, aber wir bedeuten uns viel und kennen uns lange und so. Irgendwie war der zweite dann doch so ein bisschen so Agenten-Thriller-artig und eine Action-Szene nach der anderen und so. Irgendwie konnte ich mit dem nicht so connecten. Ich weiß auch nicht.
Ja, also ich bei mir war es so, ich habe ihn gesehen, fand ihn eigentlich auch weiter so, also ich fand ihn ganz unterhaltsam und fand ihn auch nicht schlecht oder so, aber dann hört er ja irgendwie sehr offen auf. Und dann habe ich irgendwie geguckt, okay, gibt's anscheinend noch einen dritten Teil dann oder wie? Und dann hatte ich so ein bisschen nachgelesen, dass das ja irgendwie in der Produktion ein totale Clusterfuck einfach war. Irgendwie ewig die Dreharbeiten sich verschoben hatten und auf jeden Fall irgendwie sehr weird, dass es jetzt ja dann so offen aufhört und überhaupt nicht klar ist, ob es noch eine Fortsetzung gibt. Das ist natürlich irgendwie immer ein bisschen uncool, finde ich. Also, wenn die Geschichte dann so in der Luft hing. Und was mich halt auch schon beim Schauen gestört hat, war, dass so die ganze Queerness der Figuren vielleicht im ersten Teil auf ein Level von, man merkt es eigentlich kaum noch, runtergefahren wurde.
Ja.
Das fand ich sehr befremdlich irgendwie. Gab irgendwie schon Szenen, die ich irgendwie nett fand. Also, gab diese eine Szene, wo Andy, die Hauptfigur, durch was Rom, ich glaube, es war Rom irgendwie, geht und dann läuft um sie rum so die Zeit quasi zurück bis zu dem Zeitpunkt, wo sie die andere Figur ist, die sie zum ersten Mal getroffen hat.
Ja,
also die
ja,
zum Beispiel so, also waren schon einige Szenen drin, die irgendwie nett waren und so, aber wirkte alles ein bisschen chaotisch und ein bisschen offen am Ende und ja, ich habe dann auch, also der erste ist mir noch total im Kopf und das ist schon leider richtig, der zweite war dann nach einer Woche auch wieder raus aus dem Kopf, weil er einfach nicht so einen Impact irgendwie hatte.
Ja, und es war für mich auch irgendwie so eins der, ja, keine Ahnung, ersten Male, wo ich so aktiv dachte, liegt die ganze Zeit ein Weichzeichner bei den Frauen über dem Gesicht. Das habe ich, glaube ich, vorher noch nie so deutlich gedacht. Also als ich mich so fragte, ist das noch Surgery oder macht Netflix da jetzt einfach irgendwie einen Effekt drüber oder so? Auf jeden Fall, das war auch sowas, wo ich was mich den ganzen Film über abgelenkt hat, wo ich irgendwie dachte, irgendwas stimmt nicht mit den Gesichtern der Frauen. Die sind so, als würde so ein Instagram-Filter drüber liegen. Und das war irgendwie was mich auch mega abgelenkt hat. Also so abgelenkt, dass ich das quasi dieses Gefühl stärker im Kopf habe, als ich die Story noch im Kopf habe.
Aha. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Also ich habe nur gedacht, warum hat Charlize diese schreckliche Frisur?
So ein Mullet.
So ein Fukuhila hat sie irgendwie, ne?
Ja, ja, genau.
Hab ich gedacht, aber warum denn? Also ich meine, ich kann gerne alle eine Frisur, wie sie wollen, aber ich war so, aber warum genau diese Frisur? Naja, aber das mit dem Gesicht ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber als du das dann irgendwann gesagt hattest, dachte ich so, ja stimmt, jetzt wo ich drüber nachdenke, sah sie schon irgendwie sehr jung, also jünger aus als im ersten Teil gefühlt, so, das natürlich echt schräg ist. Ne?
Und sterblich, klar, dann altert
ja, okay,
sie nicht mehr, aber so viel Zeit war jetzt seit dem ersten Teil auch nicht, dass man jetzt da
irgendwie
künstliche De-Aging-Sachen oder so machen
ja,
soll.
Ja, ja,
ja. Ja.
Ja, ein bisschen schade eigentlich, weil der erste wirklich sehr gut war. Na gut, mal sehen, ob es noch einen dritten gibt, ich glaube es ja fast irgendwie nicht, aber ja, mal gucken.
Vielleicht lese ich irgendwann mal den Comic. Mal schauen. Ja, dann haben wir beide Sinners alias Blood and Sinners geguckt. Also auf Deutsch heißt der Blood and Sinners.
Das ist so witzig. Mal
Englisch
wieder.
Sinners.
Das ist wieder so typisch deutsch, ja?
Ja.
Also ein Film mit Vampiren, der muss Blood im Titel vorkommen. Blood. Das versteht das Publikum nicht. Naja.
Ja, es war ja sowieso nicht das typische Vampir-Movie irgendwie.
Nee, nicht, aber es kam halt schon Vampire vor.
Ja. Also das ist der Film von Ryan Coogler, der ja unter anderem Black Panther gedreht hat. Genau, auch mit Black Panther Antagonist mit Michael B. Jordan. In einer Doppelrolle.
In einer Doppelrolle, genau.
Wo ich echt eine Weile gebraucht habe, irgendwie, um zu checken, dass das, also weil sie tragen ja auch so Hüte und so.
Aha.
Die sehen sich aber echt ähnlich.
Also okay, ja, ich habe das, glaube ich, Ich glaube, ich hatte es irgendwie gelesen, das ist ziemlich interessant, deswegen habe ich mich nicht gewundert, aber ja.
Das spielt in den 30er Jahren, beziehungsweise es spielt eigentlich genau in einer Nacht und an dem Tag davor. Ja, zwei Brüder kommen aus New York zurück, wo sie so
Chicago
zurück, wo sie so mafiaartige Dinge getan haben und möchten jetzt in dieser Nacht eine Party organisieren.
Ja, und eigentlich auch, also eigentlich wollen sie halt einen, eine Bar eröffnen.
Ja, ja, genau. Eine Eröffnungsparty quasi. Genau. Wollen ein großes Event machen und quatschen dafür alle möglichen MusikerInnen an und so und bringen die alle zusammen. Das könnte alles so schön sein, wenn da nicht diese Vampire wären.
Genau, die andere Hauptfigur ist halt der sehr junge, Son of a Preacher Man, der halt auch sehr begabt ist im Gitarre spielen und singen und halt so sich die Frage stellt, soll er das jetzt einfach weiter immer sonntags in der Messe machen oder soll er in die Welt hinausziehen mit und versuchen aus der Musik irgendwie eine Karriere zu machen und nicht nur Kirchenlieder singen. Der Film ist auch richtig lang und ich finde das aber, also fand das sehr gut, dass er so sehr gemächlich das so aufbaut.
Mhm.
Also diese ganzen Leute, diese Bar, diese Party, die Musik, die Vorgeschichte von den beiden Zwillingsbrüdern und so. Da passiert schon sehr viel, finde ich, bevor dann die Geschichte mit den Vampiren noch dazu kommt.
Genau, und am Anfang denkt man, das ist bestimmt sowas mit Ku Klux Klan und so. Und das spielt auch eine Rolle, aber tatsächlich ist das nicht die Hauptstory. Also für alle Leute, die jetzt irgendwie so denken, ach ja, muss ich mal gucken, wann ich bereit bin zu so Ku Klux Klan-Dingen, das ist tatsächlich nicht so, das steht nicht so im Zentrum. Also ich glaube, das ist nur sehr am Rande vor. Aber es ist natürlich, das ist der Backdrop so, ne?
Ja, das ist ganz viel, ne? Also auch der Ort drumherum, da arbeiten halt ganz viele Leute weiter auf so einer Baumwollplantage, jetzt halt irgendwie nicht versklavt, sondern als Angestellte, in Anführungszeichen, weil sie kriegen dann halt so eine Währung, mit der sie dann aber nur, naja, so Company Town-mäßig, kriegen sie dann immer so eine Währung, mit der sie eigentlich nur in den örtlichen Läden bezahlen dürfen, die das akzeptieren und so. Ja. Und es geht natürlich auch sehr viel drum, wie man überhaupt in der Zeit und in der Gegend als schwarze Person überhaupt irgendwas werden kann, so.
Ja, und ich fand halt sehr, sehr cool, wie so dieses Thema Musik und Race und Musik und Kolonialismus und auch das Unterdrücken von Musik als Ausdrucksform, weil es ein potenzielles widerständisches Element ist und so in verschiedenen Kulturen auch beleuchtet wird. Also das fand ich auch sehr, sehr cool, weil am Anfang sieht es ja schon so aus, als wäre es so dieses, die bösen weißen Vampire gegen die schwarzen Menschen, die diese Party machen wollen und die diese Kneipe eröffnen wollen und sowas. Aber tatsächlich ist das vielschichtiger. Ich habe dazu auch noch was mit Ryan Coogler gelesen, wo es auch dann um so seine Beziehung zur irischen Musik geht und sowas. Und da war ich natürlich sehr, sehr begeistert. Also da will ich gar nicht genauer drauf eingehen, aber das ist ein Aspekt vom Film, der mir sehr gut gefallen hat.
Ja, finde ich auch. Ich finde, es gibt da auch so eine Zeitreiseszene quasi.
Ja.
Die, also.
So eine Collage, ne?
Also quasi wie Musik, die verschiedenen Jahrhunderte und Jahrtausende verbinden kann. Und die kann man sich, glaube ich, auch spoilerfrei auf YouTube einfach mal so angucken. Und die fand ich also wirklich auch unglaublich toll gedreht. Ich glaube, es ist auch so ein One-Take. Bei der ist schon gesagt, ja, wow, okay. Sehr, sehr cool einfach.
Ja.
Als Symbol auch, wie die Musik irgendwie so die verschiedenen Kulturen und Zeitalter verbindet. Ja, das war schon sehr, sehr super.
Ja, generell glaube ich, wir brauchen tatsächlich mehr so Filme wie Sinners, weil es ist eine Originalidee, es ist keine Adaption.
Ja.
Es hat richtig gepackt, es hatte richtig tolle einfach Szenen. Diese Zeit wurde überhaupt nicht lang. Also oft ist es so, dass wir so Filme von 2,5 Stunden Länge irgendwie, wenn wir die dann gucken, dass wir dann sagen, naja, vielleicht zweiteilen wir das und gucken es irgendwie morgen weiter. Und da war überhaupt nicht, wir haben an keiner Stelle gedacht, wir brechen das zusammen und gucken es morgen weiter.
Voll.
Coole SchauspielerInnen, die Story wird einfach richtig auf den Punkt gebracht. Die Beziehungen von den Figuren sind ganz knapp immer so charakterisiert, dass man aber wirklich auch weiß, wer steht mit wem in welcher Beziehung und was bedeuten die einander und sowas. Weil irgendwie alles hat jetzt halt irgendwie so 8 Folgen und in den 8 Folgen wird dann auch oft irgendwie so, finde ich, ein bisschen breit getreten, wer wie, mit wem, was, welche Vergangenheit hat und sowas, weil man ja diese 8 Folgen füllen muss. Und das war nochmal so ein Beispiel dafür, dass ich so dachte, eigentlich braucht es das gar nicht. Eigentlich kann man das viel knackiger erzählen und man ist trotzdem total hooked. Womit ich jetzt nicht sagen will, alle Serien müssen Filme sein, aber manche 8-Folgen-Serien, da denke ich manchmal so, das könnte auch ein Film sein.
Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall so sehr gut. Ein Detail, was ich noch, was auch, glaube ich, spoilerfrei ist und was ich sehr witzig fand und irgendwie auch sehr cool, dass es mal anders war als üblich. Es geht natürlich auch viel um Sexualität in dem Film. Also im Sinne von, auf dieser Party wird natürlich schon auch, was das angeht, passiert da so ein bisschen was. Und es wird auch irgendwie öfter mal unter den Leuten halt über Sex geredet. Aber immer, wenn über Sex geredet wird, geht es um Oralsex, an Frauen, also wo die Frau die Nutznießerin sozusagen ist.
Ja,
und irgendwie so, wie man das am besten und
geben sie so gute Tipps und so.
Mit Tipps und so, das fand ich wirklich witzig als Detail, weil es irgendwie so mal ganz anders ist als irgendwie dieses übliche
das Rein-Raus-Spiel.
Das fand ich wirklich sehr, sehr lustig, dass das dreimal vorkam. Also ich meine, das ist dann auch, also dreimal ist dann auch Absicht so. Ne? Das und so ein bisschen weg von der üblichen Darstellung von Sex ist irgendwie,
Sex, ne?
Gerade zu der Zeit, ne, so irgendwie was Frau womöglich irgendwie erduldet und wenn dann überhaupt klischeehaft der Mann nimmt sie und blablabla mäßig dargestellt.
Ja, also, das ist dieses übliche, ein Kuss, sofort fallen die Hüllen.
Ja.
Stöhnend winden sie sich, am Schluss sind sie beide gekommen, zack.
Ja, genau. Also das fand ich wirklich, das ist nur so ein Detail, aber also vielleicht liegt es auch daran, dass wir irgendwie den geguckt haben, was wir gerade so um und bei irgendwie diese Romantasy-Folge aufgenommen haben, dass mir das da besonders aufgefallen ist oder sowas, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Ja, das stimmt. Ja, und dann als
letztes
Abschluss der drei Filme, die wir beide gesehen haben letztes Jahr. Haben wir den dritten Knives Out-Film geguckt, der mich total überrascht hat. Ich hatte keine Ahnung, dass der kommt und der wurde auf einfach einmal auf Netflix so angezeigt und wir waren,
ein
neuer Knives Out-Film.
Trailer auf
heißt
YouTube
Wake
gesehen.
Up Dead Man.
Ja, ich finde nach wie vor, die Reihe sollte die Benoit Blanc-Reihe heißen und nicht die Knives Out-Reihe. Es macht keinen Sinn, aber ich habe auch irgendwo gelesen, dass Netflix halt wollte, dass die Reihe so heißt. Naja, anywho. Von mir aus dürfte bitte gerne für den Rest der Ewigkeit alle 2 Jahre einer von diesen Filmen erscheinen, weil sie immer sehr gut sind. Also es ist wieder ein Murder Mystery und diesmal spielt es in so einer Kirchengemeinde an der Ostküste von USA irgendwo.
Das Lustige fand ich auch, dass als verfremdendes Element quasi das eine katholische Kirchengemeinde ist, weil natürlich die allermeisten Leute in den USA das nicht so kennen. Das heißt, das war so ein bisschen so was Obskures.
Das fand ich so lustig, das ist mir gar nicht so aufgefallen, weil für mich ist Kirche immer fremd. Deswegen.
Ja.
So. Aber ja, stimmt, es ist auch noch katholisch mit Beichtstuhl und Tralala und so.
Ja.
Und wir lernen erst Monsignor kennen, also den, der sich so nennen lässt, der Kirchenvorsteher von dieser Kirche, dieser kleinen Gemeinde und einen bunten Strauß an Verdächtigen, zählt dann halt zuerst mal aus der Sicht eines jungen Priesters, der ist quasi, hier könnt ihr nochmal ein zweiter Priester in dieser Kirche sein, dahin versetzt wird, der das alles so ein bisschen zusammenfasst, weil, also das ist, glaube ich, kein Spoiler, dass es einen Mord gibt. Sieht man, glaube ich, auch im Trailer, dass halt dieser ältere Priester ermordet wird. Genau, und Daniel Craigs Benoit Blanc kommt relativ spät erst rein ins Geschehen diesmal. Und ermittelt dann natürlich, wer ihn denn nun ermordet hat und warum.
Und es gibt natürlich auch, das fand ich auch total witzig, es gibt so eine Lazarusgruft, wo vorher natürlich erwähnt wird, dass man die nur mit schweren Maschinen quasi öffnen kann, um da jemanden drin zu bestatten. Dass sie aber, falls man wie Lazarus sich von den Toten erhebt, dann muss man von drinnen einfach nur mal bisschen drücken und dann fällt die Tür raus.
Ja,
in dem Moment, in dem die das erzählen, ist natürlich total klar, Wake Up Dead Man, das ist natürlich eine Rolle in diesem Film spielen wird, dass diese Tür sich von innen so öffnet. Aber das fand ich alles auch sehr witzig und vertrackt.
Ja.
Und sehr viele so Schleifchen, wo man denkt, oder war es doch? Oder ist es?
Ja, total. Ich finde immer so, irgendwie, man konnte auch ganz gut mitraten. So.
Ja.
Wir waren auch gar nicht so schlecht im Mitraten.
Ich fand, es hatte dann nachher auch doch nochmal so viele Ebenen, dass ich so dachte,
Also auf jeden Fall.
Der und die haben das und das geplant, aber das ist da schiefgegangen. Der und der, das und das, okay.
Genau. Ich hatte noch ein Interview gehört auf YouTube gesehen mit Ryan Johnson, der halt auch sagte, dass er sehr, sehr, sehr christlich aufgewachsen ist und inzwischen aber Atheist ist und irgendwie diese ganzen Kirchensachen so hinter sich gelassen hat und ist deshalb für ihn noch so ein bisschen so eine persönliche Sache war, diese Geschichte so zu erzählen.
Ja.
Was ich halt ganz, ganz cool fand und ich fand es zwar auch wirklich, ich als vollkommen unreligiöser Mensch fand es eine gute Darstellung, weil es so eine Mischung war aus der Kirche so als Institution, die als Deckmantel für super viel Scheiße irgendwie einfach herhält.
Mhm.
wo schreckliche Menschen schreckliche Dinge tun und dann ist irgendwie, weil es Gott wollte, das so verklären und so. Aber halt diese Hauptfigur, diesen, wie heißt der, John? Father John? Ja. Der irgendwie das Gegenteil davon ist, der wirklich aufrichtig Leuten helfen will und ein guter Mensch ist und das halt in der Kirche umsetzt. Also es war, finde ich, eine gute Mischung aus ganz schlimmen Dingen an der Kirche und so Seelsorgetätigkeit und Community-Arbeit, die Kirche ja auch macht. Also
ja, genau. Ne? Ja. Also ich bin ja tatsächlich katholisch aufgewachsen. Das heißt, ich fand es auch besonders witzig, weil natürlich die Verfremdung da ist, dass es auch eine amerikanische, also dass es ja auch eine amerikanische katholische Kirche ist. Die ist natürlich auch nochmal anders als katholische Kirche im Rheinland so. Mhm. Dass viele Sachen aber natürlich irgendwie wiedererkennbar waren und dass es natürlich auch schon so ist, dass Dinge, die in der katholischen Kirche halt einfach tatsächlich so sind. Also das ist ja einfach so ein riesen Zeremoniending und alle müssen immer krasse Kleider tragen, also so Priestergewänder und sowas. Und alle so diese Objektfixierung und so auch der katholischen Kirche, dass das schon auch sehr gut irgendwie eingefangen wurde. Mhm. Obwohl ich mich tatsächlich, das ist das, was ich mich frage, das ist ja bei Daredevil immer so ein Ding, dass immer viel gebeichtet wird. KatholikInnen in den USA in Serien und Filmen beichten immer sehr viel.
Stimmt.
Und da haben wir uns tatsächlich gefragt, ist das noch stärker ein Ding in den USA, dass man da tatsächlich beichtet oder ist es die Faszination dieser Beichtsache, dass das ein Beichtstuhl ist und da sitzt jemand, man kann ihn nicht genau erkennen und da kann man auch Mord drin, also ist in dem Film nicht, aber ne, man könnte rein theoretisch auch einen Mord da drin begehen und es gibt ja sehr viele Beichtstuhlmorde in Medien, weil ich mich da gefragt habe, dass, also meiner Meinung nach spielt das nämlich so im Katholizismus, der jetzt bei mir so zum Beispiel von Verwandten gelebt wird oder so, spielt so dieses zur Beichte gehen überhaupt keine Rolle mehr. Also ich glaube, es geht niemand mehr zur Beichte, außer dass man halt das Ding ja abgehakt haben muss, bevor man zur Kommunion geht oder so zur Erstkommunion. Da muss man einmal gebeichtet haben. Das heißt, dann hören sich dann die Priester, keine Ahnung, all diese Sachen an. Ich habe dem sowieso das Butterbrot geklaut, weil man ist ja 9 oder ich war gemein zu meinen Eltern oder ich wollte weglaufen oder so.
Okay, wow. Okay. Ja, siehst du, ich habe das gar nicht in Frage gestellt, weil wie gesagt, für mich ist Kirche.
Das ist auch,
es wird schon so sein. Was
kleines Detail,
bin da
keine
nie,
Ahnung.
Kenn mich da nicht aus.
Also ich weiß ja zum Beispiel meine Eltern, also meine Mutter, als sie noch lebte, die hat sich auch sehr stark in der katholischen Kirche schon auch engagiert im Dorf und so.
Und war aber nicht jede Woche im Wald.
Also ich weiß gar nicht, ob die überhaupt, also ich wüsste nicht, dass sie jemals in der Zeit, die ich sie kannte, beichten gegangen ist.
Ja.
Keine Ahnung, oder sie hat es heimlich gemacht.
Ja, keine Ahnung.
Ich wüsste auch gar nicht, wann man da beichten kann. Da muss ja schon auch, es muss ja so Beichtzeiten geben, in denen diese Beichtstühle auch geöffnet sind und da jemand drin sitzt. Und das wüsste ich zum Beispiel auch gar nicht, wann das so ist, wenn man das machen kann in einer katholischen Kirche.
Aber
gut, die Leute, die into Beichten sind, die wissen das vielleicht auch, die haben es im Kalender stehen.
Ja, wenn zufällig jemand zuhört, der einmal die Woche beichten geht, erzählt uns doch mal, wie das läuft. Wir wissen es nicht. Was ich auch noch gut fand, war diese Verknüpfung zwischen Religion und Politik, was die auch so... Am Rande, also war auch eher so ein Nebending, aber kam halt am Rande auch noch vor.
Das ging schon auch in so eine, die Evangelikalen, die Republikaner, nur dass es keine Evangelikalen waren, aber es ging schon so in diese Richtung.
Das ging auch schon sehr in die Richtung und und dann gab es als Figur noch einen Science-Fiction-Autor, der jetzt irgendwie gar nicht mehr Science-Fiction schreibt, sondern rechte Manifeste.
Ich sag mal so.
Da kann ich im Gegensatz zum Beistuhl sagen, ja, das passiert so.
Ja. Too close to home.
Nein, sehr guter Film. Ich hoffe, Ryan Johnson macht noch mehr davon.
Ja, damit haben wir einen Haken unter die Filme gesetzt, würde ich sagen.
Alle drei Filme, die wir beide gesehen haben. Also ich habe auch noch mehr, glaube ich. Also gar nicht so viele, aber ein paar mehr habe ich, glaube ich, noch gesehen.
Bei den Büchern, da haben wir ein bisschen mehr gemeinsam gelesen. Fangen wir doch einfach mit dem Buch an, wo wir, glaube ich, am wenigsten zu sagen können, ohne total, also weil es ein vierter Teil ist.
Ja, ja, total.
Nämlich mit Mary Robinette Kowals, The Martian Contingency, auf das wir lange und sehnsüchtig gewartet haben.
Der vierte Teil der Lady Astronauts.
Tja, was sagen wir jetzt darüber?
Da kann man, finde ich, schon was drüber sagen. Also ich fand es wieder sehr gut.
Ich fand es auch sehr gut. Ich habe mich natürlich geärgert, dass ich es nicht übersetzen kann, weil die Reihe ja nicht weitergeht.
Das ist wirklich,
Habe mich trotzdem natürlich bei so tricky Sachen immer gefragt, wie hätte ich das übersetzt?
Ja, weil es auch sprachlich, also im Nachwort steht halt auch, dass sie irgendwie die lange überlegt hat, was eine gute Struktur für das Buch sein könnte. Und am Ende hat sie dann den Kalender als Struktur genommen. Mhm. Das fand ich sehr cool. Es geht halt auch recht viel darum, dass die Tage auf dem Mars ja länger sind als auf der Erde und sich dadurch natürlich irgendwie die ganze Zeit verschiebt. Für einen Mars-Tag haben sie den Namen Sol, also und dann haben sie auch so Wort, also statt Today, to Sol oder Yester-Sol. Und dann geht es auch ganz viel um Feiertage und so, also verschiedenster Religion, aber halt auch sowas wie Independence Day und so, staatliche Feiertage, um wie man die, wann man die und wie man die auf dem Mars umsetzt und auch die Bräuche aufrechterhält, auch wenn man ja zum Beispiel nicht jedes Essen da kochen kann und sowas.
Ich finde, das ist auch generell so dieser Umgang mit, was haben verschiedene Kulturen für verschiedene Bedürfnisse und wie kann man die zusammenbringen, ist ja auch sowas, was sich schon länger durch diese Lady Astronaut-Romane zieht, dadurch, dass die Protagonistin ja auch Jüdin ist und ihr Mann. Und dann halt auch noch ganz viele andere Leute ja aus vielen anderen Ländern.
Und allen möglichen Religionen, ne?
Ja, genau. Das finde ich ist so, also so dieser Gedanke, wie strukturiert sich so eine künstlich zusammengesetzte, so eine künstlich aus allen Ecken der Welt irgendwie zusammengesetzte Gemeinschaft, wie kann die sich strukturieren und wie kann die so einen Gemeinschaftssinn finden?
Ja.
Und das finde ich ist sowas, was in dem Buch auch richtig cool, ja, hergeschrieben wird. Und gleichzeitig passieren natürlich auch wieder Dinge in Space und on Mars und, also genau. Gespoilert, dass es auf dem Mars stattfindet, das
ja, gut,
tut natürlich der Titel auch schon, das haben wir jetzt auch dann gespoilert, ja.
Es geht halt auch zum Beispiel immer mal darum, wie nennen sie jetzt diese Mars-Siedlung? Also am Anfang heißt das halt Mars-Kolonie und dann gibt es dann halt mehrfach so von Leuten, die auf irdisch kolonialisierten Gebieten stammen, so könnten wir das vielleicht anders nennen. Finden das nicht so geil irgendwie.
Ja.
Und natürlich dann, also man merkt ihr, dass es sehr, sehr gut recherchiert ist mit diesen ganzen Sachen, wie so ein Raumanzug funktioniert und wie diese Siedlung da aufgebaut ist. Und auch so ein bisschen, es hatte wieder sehr diesen Vibe drin, wie man irgendwie halt durch die Möglichkeit, dass man jetzt nicht mehr auf der Erde ist, Sachen halt auch anders machen kann als auf der Erde. Und das dann aber wieder Einflüsse darauf zurück hat. Und so, also das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Und auch wieder, ich habe es also auch regelrecht verschlungen, was so spannend irgendwie war. Das bin gespannt, ob es jetzt noch ein Fünftel, also ob es noch weitergeht.
Ja, das weiß ich auch nicht. Also ein Freund, der es gelesen hatte, der meinte, das ist garantiert das Letzte.
Fand ich jetzt.
Dann habe ich gedacht, dass es dann offensichtlich deutlich wird im Buch, dass es das Letzte ist. Wurde es aber eigentlich gar nicht.
Fand ich auch nicht. Also, das könnte schon noch so weitergehen. Also.
Ja. Es ist halt die Frage, ob immer Elmer die Hauptfigur ist, aber es war beim dritten Teil auch nicht. Ja, wer weiß. Aber generell finde ich natürlich, dass dieses Verse quasi sehr leicht noch weitergehen könnte.
Ja. Also wie gesagt,
wenn die Autorin Bock drauf hat. Ich meine, es
ist ja die Frage,
wie lange man sowas bespielen möchte.
Ist jetzt was von ihr erschienen noch dieses Jahr? Oder nee, letztes Jahr noch? Aber ich glaube, es ist ein Band mit zwei so kurzen Novellen, wo eine von denen von ihr ist und eine von einem anderen Autor, glaube ich. Also hatte ich nur auf Blue Sky irgendwie die Ankündigung gesehen, habe ich aber auch noch nicht gelesen oder nicht näher mich mit befasst. Aber es ist ja zwischendurch auch The Spearman erschienen, was ja auch nicht ein Lady. Also für mich spielt es ja im selben Universum, es ist nicht Teil der Reihe auf jeden Fall.
Ja, und apropos mit einem Mann zusammen etwas herausgeben und dann auch separat schreiben. Wir haben beide The River Has Roots gelesen.
Das
ist von Amal El-Muhtar. Und
richtig.
Amal El-Muhtar hat zusammen mit Max Gladstone This is How You Lose the Time War oder Verlorene der Zeiten, heißt die deutsche Version, glaube ich, geschrieben. Und demzufolge war das quasi ihr Debüt.
Ihr Einzeldebüt, genau.
Genau, aber sie ist natürlich schon total legendär, dadurch, dass sie halt This is How You Lose the Time War geschrieben hat.
Genau, das Debüt heißt The River Has Roots.
Und ist sehr kurz, das ist auch eine Novelle.
Ist sogar noch kürzer, als ich dachte, weil im Buch hinten drin noch eine Kurzgeschichte ist.
Ja, stimmt.
Wiederum als Teaser drin ist für eine Kurzgeschichtensammlung der Autorin, die auch noch erscheinen wird, habe ich gesehen. Also finde ich ja sympathisch, dass es auch mal so Leute gibt, die dann, also doch keinen dicken Roman quasi raushauen, sondern irgendwie Novelle und noch eine Novelle und Kurzgeschichtensammlung.
Ja.
Finde gut.
So. Ja, das ist quasi eine Feen, eine sehr, also modern, nicht im Sinne von, dass das Setting modern ist, aber so, dass die Gedanken da drin sehr modern sind. Eine Feengeschichte, finde ich. Also so ein magisch und mit Anderswelt und mit Übergängen in die Anderswelt. Ja. Und dann ist da aber ganz viel irgendwie drin, was machen Wörter, was macht Sprache, was macht Grammatik und sowas. Das hat mich auf jeden Fall sehr gehuckt und ich hätte da drin auch was Längeres gelesen.
Ja, das habe ich aber auch gedacht. Also diese, es gibt da drin sogenannte Grammarians, was quasi MagierInnen oder Hexen oder so sind, die halt mit Sprache zaubern. Darüber hätte ich auch tatsächlich noch einen dicken Roman gerne gelesen. Ja. Es ist aber tatsächlich sehr, so eine relativ kleine Geschichte halt über zwei Schwestern, von denen eine sich in eine Person aus der Feenwelt verliebt. Und so eine Familie, die dann halt, also die Familie von den Schwestern, die hat halt quasi so ein Feenbund mit dieser Landschaft und mit so Weidenbäumen, denen sie dann immer Lieder vorsingen müssen und so. Also wirklich sehr klassisch feenhaft irgendwie. Fand aber auch schon wieder, es waren sehr, sehr viele coole Ideen drin und immer so ganz kurz blitzte dann auch so in der Sprache so ein bisschen was auf, dass so Wörter dann, also ne, dass diese Sprachmagie quasi so ein bisschen kurz mal an einem Beispiel von so einem Wort mal so ein bisschen durchgegangen wurde.
Ja.
Wo ich aber auch dachte, das ist sehr cool, ich hätte gerne mehr davon.
Ja, genau.
Ja.
Ja, dann haben wir ein gemeinschaftliches Leseerlebnis dieses Jahr gehabt. Im Slack haben wir unsere erste, also wir haben nicht nur eine Leserunde im Slack gemacht, aber das war unsere erste Leserunde und auch bisher das einzige Mal, dass wir quasi etwas Externes gelesen haben. Wir haben nämlich jetzt zwei Ausgaben von Queerwelten gelesen und Anarchie Deco 1930 haben wir im Slack gelesen. Aber wir haben auch Die Wand gelesen von Marlin Haushofer.
Ja, ein feministischer Klassiker, den wir beide mal noch nicht kannten. Ich bin auch sehr froh, dass diese Leserunde Anlass war, es zu lesen, weil es ist sehr gut.
Und man hat wirklich auch das Bedürfnis, das zu diskutieren, finde ich. Ja, aber über Die Wand haben wir tatsächlich in der Folge zum Thema Male Gaze schon mal geredet, im Medienthema. Das heißt, das wiederholen wir jetzt nicht nochmal, aber das war, fand ich, ein sehr lohnender Auftakt. Und ich glaube, wir haben auch auch für dieses Jahr wieder vor, dass wir uns quasi nochmal ein externes Buch schnappen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, da hatten wir auch schon verschiedene Ideen.
Müssen
wir
richtig,
gucken, müssen wir welchen Konsens wir da finden. Ja, dann haben wir noch drei Sachbücher zusammengelesen, also nicht zusammengelesen, aber beide, alle drei Sachbücher gelesen.
Richtig, also ich glaube auch da teilweise eine von uns schon ein bisschen eher als die andere, aber irgendwie zumindest zum Teil letztes Jahr.
Ja.
Das erste ist Männer, die die Welt verbrennen von Christian Stöcker. Ja, ein Buch über die Öl- und Gaslobby und wie sie Einfluss auf Politik und Medien nimmt. Ja, was, also ich finde es gut, das Buch geht irgendwie so damit los, dass er sagt, tut mir leid, dass ich hier klinge wie ein Verschwörungstheoretiker, aber es ist eine Verschwörung.
Ist eine Verschwörung.
Genau. Und ich fand das schon sehr gut, das nochmal so geballt irgendwie mit Beispielen zu sehen, ne, die irgendwelche Fake-Gutachten, die da bezahlt werden und Politiker, die da mit großen Beträgen geschmiert werden und all sowas.
Und auch so ein bisschen so dieses, das klang ja schon auch an oder beziehungsweise wurde auch sehr eindeutig benannt, dass das halt auch nicht nur quasi ein Feldzug gegen E-Mobilität und erneuerbare Energien ist, sondern dass da diese Sache mit man führt Krieg gegen eine plurale Gesellschaft und gegen Diversität und gegen linke Politik und sowas, dass das schon auch ganz, ganz eindeutig einfach so geführt wird, ne?
Also zusammenhängt.
Also von das autoritäre Kräfte und Öl und so, dass das einfach ganz, ganz stark an den Hand geht.
Es ist wie viele Sachbücher natürlich fast veraltet, wenn es erschienen ist, weil es hat noch irgendwie über die Hoffnung einer Änderung irgendwie in den USA jetzt, wo Biden Präsident ist und so, ja gut, also ist natürlich dann schon klar, dass da jetzt nicht der nächste demokratische Präsident oder Präsidentin nachgefolgt ist, die Sachen besser macht, sondern nein. Aber trotzdem sehr lesenswert und auch irgendwie, also ich fand halt auch, es ist geht schon auch um Sachen in Deutschland und halt diese ganze Medienkampagne gegen Wärmepumpen und so und Interesse der Gaslobby halt ihre Netzwerke, also ihre Leitungen und so zu halten, weil es halt große Investitionen sind und also ist es schon sehr lesenswert, also kein joyful read.
Ja,
aber sehr.
Ich meine, es ist schön pink.
Das stimmt. Sehr gut zusammengefasst irgendwie. Ja, wenn man nochmal ein bisschen Argumentationsmaterial sucht vielleicht. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Ja, dann auf Tipp von dir gelesen habe ich von Julia Fritsch Oben ohne. Julia Fritsch hatten wir schon mal ein paar Mal erwähnt mit ihrem sehr guten Buch Tiefrot und radikal bunt. Und Oben ohne ist ein Buch über quasi die
Free the Nipple.
Ja, richtig.
Über die unterschiedlichen Bewertungen von männlichen und weiblichen, männlich und weiblich gelesenen Brüsten. Ja, also,
genau.
Wer darf wann welche Nippel zeigen, welche Karrieren ruiniert ist. Ja, so eine Kulturbeobachtung, aber auch, ist tatsächlich auch ein Eigenversuch, also des Badens im Freibad oben ohne. Was echt ganz witzig ist, weil es sich so über die Kapitel zieht, wie das denn jetzt ausgeht mit ihr und dem Selbstversuch und so. Das fand ich irgendwie so ganz
genau, so ist ein bisschen, genau, das ist so die eine übergreifende Geschichte und der andere ist die von dieser Frau, die in Berlin da aus einem Freibad geworfen wurde und dann wegen Diskriminierung geklagt hat.
Ja.
Und ich fand es schon, also ich habe es tatsächlich fast nur gelesen, weil du es empfohlen hattest, weil mich das Thema irgendwie nicht so. Also ich jetzt mal nicht, also ich meine, es steht natürlich auch im Vorwort, so nach dem Motto, warum schreibst du jetzt genau über dieses Thema? Gibt es nicht Wichtigeres? Aber ich finde, die Autorin macht das schon sehr gut, anhand von dieser Sache sehr doch aufzuzeigen, warum das durchaus ein relevantes Thema ist.
Voll.
Und warum auch allein durch die Unterteilung zwischen männlicher und weiblicher Brust natürlich auch ganz viel Nicht-Binärfeindlichkeit und so.
Ja, genau. Also reinkommt. So eine optische, binäre Einteilung anhand von Körperlichkeiten.
Richtig. Und halt auch, wer darf sich im öffentlichen Raum wie bewegen und so. Also es ist schon, ich habe es dann gelesen, war so, okay, es ist doch ein wichtiges Thema.
Doch relevant.
Ja, ist auch erschienen in der sowieso sehr guten Klugschriften-Reihe von Edition Nautilus.
Die mag ich ja sowieso sehr. Also ich habe die natürlich nicht ansatzweise alle gelesen, aber ich gucke immer mal, was da Neues rauskommt und das ist schon so meine Lieblingssachbuchreihe.
Also immer sehr viel Interessantes bei.
Ich finde auch tatsächlich, dass das Schreibenden Relevanz hat. Ja, also ich finde diese Art und Weise, wie geht man mit Nacktheit um, wie sehr ist Nacktheit Nacktheit und Körperlichkeit und mit Geschlecht verbunden und sowas. Das ist schon noch was, also das lohnt sich wirklich auch für Leute, die halt Welten bauen, ne? Also auf diesem Rollenspiel oder als Autorin oder so. Ist auch wieder so ein Status Quo-Ding, wo man so denkt, ja, ist halt so und übernehme ich jetzt in meine Fantasy-Welt. Aber ich finde, da lohnt es sich mal drüber nachzudenken. Also habe neulich wieder einen Romantasy-Titel, habe ich lektoriert und da trug die Protagonistin, die ansonsten quasi in braune Lumpen gehüllt war, einen BH aus Leder und Seide unter ihren braunen Lumpen.
Weil sonst hätte man ja womöglich Nippel gesehen und das.
Genau, weil es gab natürlich so eine Szene, wo sich alle irgendwie bis auf die Unterwäsche ausziehen mussten und dann hatte sie ein Seidenhöschen an und besagten BH aus Leder und Seide. Und die Dudes, da wurde jetzt nicht besonders erwähnt, was die für, ob die auch Seidenhöschen trugen. Das mag also sein. Dann war auch so, dass die Mädchen natürlich dann alle so da stehen und haben so, ja, mein BH, man sieht das jetzt. Und die Jungs alle so, sich so die Hemden vom Körper reißen. Da habe ich so gedacht, warum? Warum ist das wieder eine Gesellschaft, in der die Männer völlig selbstbewusst ihren blanken Busen zeigen und die Frauen dann so verschämt, oh nein, ich bin in der Unterwäsche und jemand sieht meinen Leder-Seide-BH. Mich gefragt, warum tragen die unter ihren braunen Lumpen nicht einfach alle nur ein Höschen und gehen damit einfach ganz selbstbewusst um, dass sie sich jetzt entkleiden müssen und man halt ihre Nippel sieht jeweils. Also ja, warum ist das a thing? Aber gut.
Ich finde auch, eine Nebenwirkung dieses Buches ist auch, dass man immer sauer wird, wenn wieder irgendwie im Sommer irgend so ein Dude oberkörperfrei bei Rewe an der Kasse vor einem steht oder so. Ja. Und man denkt so, ja, du darfst das jetzt. Und andere dürfen es nicht. Auch wenn man jetzt vielleicht selber jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis dazu hätte, aber es ist schon so, dieser Double Standard wird da einem nochmal sehr bewusst, finde
ich. Ja, genau. Ja. Und auch so dieses, ich finde schon auch, selbst wenn man jetzt nicht oben ohne rumlaufen will, ich finde dieser Hintergedanke mit, wenn ich kein BH trage, sieht man durchs T-Shirt meine Nippel. Das ist auch sowas, also keine Ahnung. Ich sehe auch ein, dass nicht alle Leute können ohne BH rumlaufen. Ne?
Nee, also deswegen meinte ich ja, das Thema ist für mich so irgendwie, also ab einer gewissen Körbchengröße ist es einfach keine Option wirklich.
Ja, und ich verstehe auch, also
schnellen gerade, Schrittes halt, auszuschreiten ohne BH. Und deswegen war das für mich so ein Thema, aber ich dachte, okay, mich persönlich, ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, oben ohne irgendwie durchs Freibad zu laufen, weil es einfach eher unangenehm ist, aber die Argumentation des Buches hat mich dann doch dazu gebracht zu denken, ja, aber trotzdem sollte man es dürfen, so auch wenn man es jetzt persönlich vielleicht nicht möchte oder so.
Und ich bin ja auch, also ich bin jetzt quasi seit der Pandemie BH-frei und habe da auch nochmal so richtig irgendwie realisiert, dass ich das irgendwie, ich brauchte offenbar diesen Schubs, dass ich jetzt eine Zeit lang nur zu Hause bin und dann muss ich das nicht tragen und dann kann ich das dann auch also früher habe ich es schon auch so im Alltag, habe ich häufig kein BH getragen, aber dass ich auf Veranstaltungen bin, auf Lesungen und sowas und habe dann kein BH unterm T-Shirt. Das hätte ich vor ein paar Jahren einfach nicht machen können. Also das wäre nicht mit meinem Selbstbild übereingegangen. Mhm. Und jetzt denke ich mir so, doch, ich bin diese mittelalte Frau ohne BH auf der Veranstaltung.
Mhm. Sehr gut. Ja, und das letzte Sachbuch von Arne Semsrott, Machtübernahme. Ein Buch über, was macht man, wenn die AfD in Deutschland regiert und wie kann man da Widerstand leisten. Also es hat ein Kapitel, in dem es darum geht, dass es halt auch nichts bringt, wenn die AfD nicht an die Macht kommt, aber die Union dann die Politik der AfD quasi 1:1 fast übernimmt. Ja. Also das ist der Punkt, wo wir jetzt sind, sozusagen. Also auch da schon wieder fast veraltet. So. Mhm. Aber egal, weil diese ganzen Widerstandsmaßnahmen trotzdem gut funktionieren, finde ich.
Also da geht es halt schon auch sehr spezifisch teilweise darum, was passiert, wenn in einem Land, in einem Land die AfD...
Also in einem Bundesland,
Genau, in einem Bundesland, Und was ist auch, wie kann man, vor welchen Herausforderungen werden die in der Verwaltung und so dann stehen? Was werden die dann vermutlich versuchen? Wie kann man als Verwaltungsmitarbeitende... auch versuchen, sich da dagegen zu stellen, ohne dass man halt gleich gekündigt wird und sowas.
Genau.
Und, das war eine sehr gute, teilweise sogar leicht sich bürokratisch lesende Ressourcensammlung.
Ja, ich finde es aber gut. Also ich finde
Also gut, ist also tatsächlich auch, eine Art Anleitung, was man dann macht, so how-to.
Ja, genau. Und halt auch so Sachen so, okay, wenn man nicht in der Verwaltung ist, okay, wenn man vielleicht eine Firma hat, was kann man dann machen? Was kann man als Privatperson machen? Fand ich schon gut. Ich war letztes Jahr tatsächlich auch auf einer Veranstaltung von Arne Semsrott und Nico Semsrott, sein Bruder. Also der Nico Semsrott ist ja der für die Partei in Brüssel im Europaparlament saß mal eine Weile und über die Art und Weise...
Der jetzt die Prüfdemos macht, ne?
Richtig, der jetzt die Prüfdemos macht und über die Art und Weise, wie in Brüssel Politik gemacht wird, so depressiv wurde, dass er, glaube ich, lange nicht mehr arbeiten konnte und dann auch dieses Brüssel sehen und sterben oder so heißt es so, glaube ich.
Ja, hat er auch hat auf jeden Fall so ein Buch darüber geschrieben.
Ja, das Buch und es gibt auch ein Stand-up-Quasi-Programm dazu. Naja, also genau. und die beiden hatten noch eine Es ist auch eine Reihe, die immer noch mal unregelmäßig, glaube ich, wieder stattfindet. Semsrott um Semsrott. Also fand ich auch, das war auch eine sehr gute Veranstaltung. Wo sie halt auch aus dem Buch irgendwie Sachen erzählt haben und über den, also Arne Semsrott ist ja auch in diesem Freiheitsfonds, ja, der Leute aus, die wegen Fahren und Fahrschein im Knast sitzen, rauskommen und so. Und dann hatten sie verschiedene, auch da noch mal so ein Update zum Thema, was man machen kann und irgendwie auch so ein bisschen gegen diese Rhetorik, dass es irgendwann zu spät ist und so. Das war auch sehr empfehlenswert. Also wenn, könnt ihr mal gucken. Gibt auch mal Lesungen einfach nur aus Machtübernahme, wenn ihr so eine Veranstaltung mal irgendwo seht. Also ich fand die sehr gut, weil sie so sehr niedrigschwellig und sehr mutmachend irgendwie war. Und das Buch ist es, finde ich auch.
Ja, finde ich auch. Also und auch halt nützlich, leider. Also
ja, richtig. Aber wenn man das Printbuch kauft, geht davon auch 1 Euro an Holilux, also an dieses demokratiefördernde Programm in den ostdeutschen Bundesländern. Also tatsächlich ein Buch, wo ich sagen würde, hey, das kann man mal kaufen.
Ja, so. Ja.
Auch wenn man es vielleicht ausleihen kann, aber es cool ist zu kaufen.
Ist ja eh auch cool. Also bei einem Hörbuch kann man nicht so richtig nachschlagen. Also
ja.
Wenn man es für den Ernstfall gedruckt hat, wenn man es nachschlagen
kann. So. Oh Gott, ja.
Okay.
Soweit zum Thema Bücher.
Ja, bei den Serien haben wir uns auch 3 rausgepickt oder beziehungsweise es kamen nachher nur noch 3 raus, glaube ich, als wir zusammengetragen haben, was wir so geschaut haben. Wir haben jetzt vor, dass wir die ersten beiden Serien, das ist Pluribus und The Bear, so relativ spoilerarm besprechen und dann noch bei Andor, der 2. Staffel, ein bisschen mehr ins Detail gehen. Wenn ihr das noch nicht geguckt habt, könnt ihr das dann nämlich ausschalten.
Genau.
Das ist richtig. Nämlich unser letztes Thema für heute.
Richtig.
Pluribus. Pluribus war auch sowas, was ich gar nicht auf der Bingo-Karte auf dem Schirm hatte, dass das existiert. Und dann auf einmal gab es irgendwie die erste Folge und alle redeten drüber. Und wir haben ein bisschen gewartet, weil wir mussten dafür ja Apple TV abonnieren. Mhm. Haben wir geguckt, dass wir es nur 1 Monat abonnieren müssen. Das heißt, ihr hattet dann schon 4 oder 5 Folgen geguckt, als wir quasi eingestiegen sind.
Genau.
Ja, genau. Eine Apple-TV-Serie von?
Von Vince Gilligan, den man vermutlich kennt als Macher von Breaking Bad und Better Call Saul. Und tatsächlich auch ja mit Rhea Seehorn, die in Better Call Saul auch eine Hauptrolle spielt. Also die Geschichte war, dass er das, also die ersten Konzepte dafür schon während der Dreharbeiten an Better Call Saul geschrieben hatte und dann beschlossen hat, die eigentlich männliche Hauptrolle umzubesetzen mit Rhea Seehorn, was verständlich ist, weil Rhea Seehorn, also die kriegt gerade endlich all die Preise, die sie für Better Call Saul schon verdient gehabt hätte, für diese Serie, weil sie ist eine unfassbar gute Schauspielerin.
Das ist auch witzig, weil sie spielt ja lustigerweise eine Romantasy-Autorin.
Ja.
Und Christian ist aufgefallen, der hat irgendwann mal ein Foto oder was von Sarah J. Maas gesehen, also diese super berühmte Romantasy-Autorin, die diese The Thing of Things and Things, also The Court of Thorns and Roses und so, diese ganzen Reihen geschrieben hat. Und er meinte, die sehen sich tatsächlich sehr ähnlich. Also witzigerweise haben sie dann natürlich auch ein bisschen ähnlich gestylt und so. Aber,
das kann gut sein. Aber es ist nicht so, dass sie eine Schauspielerin gecastet haben, die
nein, nein, Sarah J.
Maas ähnlich sieht, weil es einfach quasi...
Aber es ist irgendwie witzig, dass sie das nochmal gender-swapped haben, die Rolle.
Ja, ja.
Jetzt natürlich, also es wirkt voll so, als hätte das immer schon eine Frau sein sollen. Ja.
Ich finde, also es geht einfach zu sehen, Rhea Seehorn, die kenne ich jetzt. Jetzt schreibe ich eine Serie mit der als Hauptfigur. Es ist die einzig richtige Entscheidung.
Ja. Also,
sehr gut, dass er sie so getroffen hat. Genau.
Es ist so also ich weiß gar nicht, ob es Fantasy, ist es Science Fiction?
Ich glaube schon, aber ist genau. Science Fiction.
Ja, weil es gibt ein Signal aus dem All, das kommt auch schon ganz früh in der Serie vor, in der ersten Folge. Es gibt ein Signal aus dem All, was dann natürlich alle irgendwie entschlüsseln und versuchen herauszufinden, was das ist. Und es ist tatsächlich eine RNA-Kodierung. Und aus dieser RNA-Kodierung bauen sie dann im Prinzip ein Virus, ne?
Ja. Das passiert zwar alles in der ersten Folge, aber ich glaube, es ist nicht so richtig Spoiler, weil das die Prämisse der Serie ist. Also durch diesen Virus verschmilzt dann fast die gesamte Menschheit zu einem Hive-Mind, bis auf 12 Leute. Von denen eine diese Romantasy-Autorin namens Carol ist.
Alle anderen sind mega happy damit. Die sind so glücklich, jetzt endlich Teil des Hive-Minds zu sein. Alles wird gut und so. Und Carol ist gar nicht so happy damit.
Carol ist sehr schlecht gelaunt. Ich finde, Carol ist auch ein sehr gutes Beispiel für eine weibliche Hauptfigur, die nicht, also die halt realistisch...
Unlikable woman,
genau, ist. Also ich finde sie trotzdem likable, aber sie macht natürlich schon... also Sachen, die man jetzt nicht jederzeit sagt, ja, das ist so total gute Entscheidung und total sympathisch, aber sehr realistisch, finde ich irgendwie. Mm. Und also im Prinzip geht es dann halt darum, wie sie damit umgeht und wie sie darüber nachdenkt, ob man das vielleicht rückgängig machen kann, wie sie sich mit diesen anderen 12 Leuten irgendwie austauscht, die sie dann auch nicht unbedingt, das läuft dann auch nicht immer unbedingt gut, weil sie halt sehr, ja, wie soll ich sagen, headstrong, sagt man, glaube ich, auf Englisch ist.
Und diese ganze Sache mit den ewig grinsenden, ja, quasi Milliarden, die jetzt auf diesem Planeten sind.
Ja, ja.
Das hat ganz, ganz viele Sachen, die man so glaubt, wiederzuerkennen. Aber tatsächlich sind die Konzepte älter. Also ich finde, es gibt ganz viel so natürlich irgendwie AI-Analogien.
Ja, ja, aber das war tatsächlich
noch vor
AI.
Es gibt auch ganz
viel
so Pandemie-Lockdown-Analogien und auch ganz viel so, ja, keine Ahnung, Toxic Positivity und
sowas. Total. Also
und,
ich finde das total spannend, weil irgendwie ganz viele Leute ganz viele verschiedene Sachen da reinlesen. Mhm. Irgendwie. Also die Serie lässt das auch zu. Also die lässt das ganz viel offen. Also ich habe auch schon gelesen, dass manche Leute es halt so als so Metapher für Depressionen oder so sehen, ne? dass man dann halt irgendwie nicht mehr mit anderen connected und denkt, warum grinsen die ganze Zeit? Weißt du, eigentlich alles scheiße und so. Also finde ich total spannend. Das ist, glaube ich, auch Absicht, dass es so offen gehalten ist.
Mhm.
Es ist, also wie alle Gilligan-Serien, es ist sehr langsam erzählt, was ich aber... Yes, ihr dürft mir ja auch das Telefonbuch vorlesen, von daher ist es total okay für mich, dass das langsam erzählt ist. Also, keine Ahnung, ich glaube, manche Leute fanden es natürlich auch zu langsam erzählt. Also habe ich zumindest so manchen Rezensionen irgendwie gesehen.
Ich hatte mich zwischendurch auch gefragt, weil es halt auch so ein bisschen so eine ähnliche Prämisse hat, ob es nicht auch einfach ein guter Film so wie Arrival oder so gewesen wäre. Aber eher so in der Ermangelung guter Filme. Dass ich so dachte, vielleicht wäre es auch ein cooler Film gewesen. Aber es ist natürlich auch Serienkreierende. Also von daher liegt es natürlich auch nahe, da keinen Film rauszumachen, weil... Das sind ja auch einfach völlig unterschiedliche Plattformen, über die
also
man verfügen muss wahrscheinlich auch.
Ich finde, es hat so ein bisschen diesen Effekt, den ich auch bei Daredevil hatte, bei der Disney, der neue oder Fortsetzung, ist ja eher eine Fortsetzung, dass man sehr merkt, dass sie gleich zwei Staffeln bestellt haben.
Ja,
weil,
das stimmt.
Weil man irgendwie so das Gefühl hat, okay, auch bei Daredevil war es ja so, dass ich die ganze Zeit dachte, was ist dieses Pacing, bis ich dann verstanden habe, okay, es gibt
quasi gar kein richtiges Finale.
Es ist eine
Staffel, ne, so.
Es ist quasi erst die Hälfte okay.
Es haben jetzt auch ganz viele Leute, die halt zum Beispiel erst die erste Folge geguckt hatten oder es noch gar nicht angefangen hatten, die haben dann so gefragt, und habt ihr Pluribus schon zu Ende geguckt? Und wir sind dann immer so, ja. Und dann sind die immer so, und wie fandet ihr es denn? Und das ist ganz schwierig zu, also wir fanden es gut, aber dadurch, dass es halt keine irgendwie auch nur ansatzweise mit einem Zwischenende versehene Staffel.
Nee, genau.
Deswegen kann ich ganz schlecht sagen, also außer, dass ich sagen kann, das war cool und es lohnt sich und es ist spannend und lalala, kann ich aber jetzt nicht sagen, wow, das Konzept ist so abgerundet, weil das weiß ich halt
ja,
nicht.
Ja, nein, genau.
Also ich hoffe,
das
ne?
Ist
so.
Richtig. Das ist richtig. Also da wird man jetzt halt sehen, also erstmal wann die zweite Staffel kommt, weil sie, glaube ich, noch nicht angefangen haben zu drehen. Aber dass man dann hofft kann, dass sie entweder die zweite Staffel dann so machen, dass es dann ein Ende hat oder dass sie schon vorher wissen, es geht irgendwie weiter.
Hm.
Genau, genau. Und man kann natürlich jetzt noch nicht sagen, wie das Ganze irgendwie ausgeht. Bis jetzt waren, also die beiden Gilligan-Serien, es gibt vielleicht, ich weiß gar nicht, wer vor Breaking Bad schon Sachen gemacht hat, aber also die beiden Serien, von denen ich kenne, hatten immer ein gutes Ende und rundes Ende.
Ja, ich glaube auch, das ist einfach ein gutes Anzeichen, wenn direkt zwei Staffeln bestellt sind, dass es halt auch das ist, womit die Leute dann arbeiten. Das ist ja auch einfach ein anderes Arbeiten, als wenn man dann sagt, ja, nach der ersten Staffel gucken wir dann mal, ob wir euch verlängern.
Aber ich fand das Ende, also die letzte Szene war auf jeden Fall wieder sehr ikonisch.
Ja, ja.
Und ja auch schon ein bisschen so ein Payoff zu einer früheren Folge.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Können halt einfach nicht Nein sagen.
Genau, dann gab es dieses Jahr noch die vierte Staffel von einer Serie, über die wir, glaube ich, noch nicht bisher geredet haben, nämlich The Bear. Im Gegensatz zu Martian Contingency fand ich tatsächlich, dass das auch eigentlich ganz gut, die vierte Staffel, das Ende, als ganz gutes Serienende funktioniert hätte, aber sie machen wohl auch nur eine fünfte.
Okay.
Gelesen, ja. Also The Bear, falls es euch nichts sagt, ist eine Serie über einen Sternekoch, der in Chicago das heruntergewirtschaftete Sandwich-Restaurant seines verstorbenen Bruders übernimmt.
Des Punishers.
Ja, das, genau. Der Bruder, genau. In Rückblenden gespielt von John Bernthal, aka dem Punisher. Auch sonst eine Serie, die unfassbar viele Gastauftritte hat von bekannten SchauspielerInnen. Also ich hatte die schon immer geguckt, als die Staffel rauskam, aber ich glaube, du bist jetzt irgendwie dieses Jahr dann irgendwie eingestiegen oder so, ne? Oder?
Ja, Christian hat das irgendwann angefangen zu gucken, wenn ich nicht da war, weil ich irgendwie gesagt habe, das interessiert mich nicht so. Und dann hat er aber irgendwann weitergeguckt, während ich da war und ich glaube, dann war die Weihnachtsfolge, die ja auch viel länger ist, die anderen Folgen oder die meisten Folgen sind relativ kurz. So.
Ja, halbe Stunde.
Es wird ja auch immer im Comedy-Genre quasi behandelt, obwohl es gar
nicht so... Was das keinen Sinn macht, ne?
Nee. Ja, okay. Und die Weihnachtsfolge war so, dass man der nicht, also die konnte man nicht ignorieren und was anderes tun währenddessen.
Das ging
einfach nicht.
Staffel 2. Also von vier, genau.
Ja, und ich glaube, dass ich da, also davor habe ich so ein bisschen immer mal wieder, dann lief das halt mal so und dann habe ich das so halb mitbekommen. Aber seit der Weihnachtsfolge gucke ich es, glaube ich, aktiv mit. Habe ja auch die ersten beiden Staffeln, also die komplette erste und die angefangene zweite dann auch nicht nachgeholt.
Ja.
Ja, auch da finde ich, das lebt sehr von seinen Figuren und wie die interagieren und wie die sich Hass lieben und was das für eine seltsame Familie ist, die ich auch, also da ich ja in der zweiten Staffel erst eingestiegen bin, immer noch nicht komplett verstehe.
Niemand versteht das. Also es sind lauter Leute, die mal miteinander verwandt sind, mal nicht, aber sich immer gegenseitig Cousin nennen. Also das ist, glaube ich, ja, Absicht, ja, dass genau. Man das nicht versteht.
Ja,
es gibt immer mal große Familien zusammentreffen, wo man da denkt, wer sind all diese Leute? Aber ich glaube, es ist schon ein bisschen bei Design, dass man das nicht so richtig versteht.
Ja,
aber,
okay.
Und natürlich das Essen. Also es wird natürlich auch immer sehr viel gekocht.
Ja, unter großem Stress.
Auch der
größte
Stress.
Rauskommt, ist aber auch immer so, dass man denkt, oh wow.
Würde ich schon auch essen, ja.
Und dann gibt es lauter auch so spin-offige Folgen, ne, wo dann mal jemand irgendwie in Dänemark bei einem Koch zu Gast ist und solche
und
Sachen.
Und Rückblicke.
Ja, genau.
Und zu Figuren, wie sie da in das Restaurant gekommen sind.
Ja, und ich muss sagen, dass ich ganz viel rund um dieses Restaurant sehr spannend finde und was ich nicht so toll finde, aber das ist einfach ein ganz, also vielleicht auch so ein persönliches Ding, ist, wenn man einfach dem Hauptdarsteller so ganz lange, ganz nah ins Gesicht filmt, während der so grübelt und murmelt und Zigaretten raucht. Das ist mir manchmal ein bisschen zu lang.
Ja,
aber das wäre jetzt mein einziger Hot Take zu der.
Das ist ein Hot Take, ja. Ja, stört mich jetzt nicht so, glaube ich, aber also ich fand in der dritten Staffel hatten die beiden Brüder, wo der eine der ehemalige quasi Hausmeister ist und der andere auch so Tech-Guy. Wie heißen all diese Leute? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der super tätowierte Typ, der irgendwie am Anfang so ein bisschen der Hausmeister ist und dann aber im Service arbeitet, was, und by the way, der einzige gelernte Koch ist. Also der ist eigentlich Koch und Schauspieler jetzt nebenbei sozusagen.
Ja, das habe ich auch gehört.
Genau. Ja. Das sind ja eher so lustige Sidekicks, die beiden. Und ich fand in der dritten Staffel hatten die zu viel Screentime.
Ja, das stimmt. Das war sowieso Comedy-mäßig.
Und so viel, da war ich dann irgendwann, zumal man die finde ich auch mal sehr schlecht versteht, was sie so reden, war ich dann irgendwie sehr raus. Bei den Szenen mit den beiden und so. Aber sonst finde ich sie schon sehr gut. Also auch diese ganze Restaurantkultur, der ganze Stress und dieses, oh Gott, wir müssen irgendwie Geld verdienen und es läuft immer irgendein Timer, immer irgendeine Uhr, es ist immer alles.
Und dann ist es nachts vorbei und dann putzt man und dann geht's wieder los.
Ja, ja. Und in der vierten Staffel geht's halt irgendwie darum, dass sie irgendwie so eine bestimmte Vorspeise in so und so viele Sekunden schaffen müssen, damit der Zeitplan stimmt und so. Hab auch irgendwie gehört, dass Leute, die wirklich in Profiküchen und Sterne Restaurants arbeiten, das sagen so, ja, die Serie ist sehr gut gemacht, ich werde sie nicht gucken, weil sie ist so stressig und so realistisch, dass es mich total anficht. In der ersten Staffel gibt's auch eine Folge, wo die ist gar nicht so lang, 20 Minuten oder so, die ist als Single-Take-Folge gedreht, wo irgendwie so Bestellungen so lange eskalieren und am Ende brennt die Küche und oh Gott, das ist manchmal kaum zu ertragen, wie stressig das da ist. Aber also die Staffeln haben immer für die auch so ein bisschen so ein übergreifendes Thema. Also der dritte ging es halt viel um so Vermächtnis irgendwie, fand ich. Also so Restaurants, so Chefs, also KöchInnen, die voneinander lernen und dann, wenn dann so Restaurant auch schließen muss, dass dann nochmal alle zusammenkommen und so. Und in der vierten ging es irgendwie relativ viel darum, dass man irgendwie mal, also dass Sachen, die man sehr liebt, einen trotzdem kaputt machen können. Also es sind schon mal sehr viele Sachen drin, die irgendwie auch noch so ein bisschen größere Themen irgendwie behandeln. Immer noch gute Serie. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil eigentlich, fand ich irgendwie die vierte Staffel, hätte schon eigentlich auch das Ende sein können.
Jetzt reden wir über Andor
Staffel 2 und spoilern euch zu. Also wenn ihr es nicht wollt, dann macht jetzt aus.
Auch das war ja eine Serie, die auf 2 Staffeln angelegt war.
Naja, ja, ne? Naja, es sollten ja 5 werden und dann haben sie irgendwann gesagt, das schaffen wir nie im Leben, wir machen 2.
Ah, okay.
Sie wollten 5 Staffeln machen, das war das ursprüngliche Konzept. Und dann haben sie nach der ersten Staffel gemerkt, oh, das hat jetzt 2 Jahre gedauert, die zu schreiben und zu drehen und Post-Production und dass es dann ausgestrahlt wird. Und wenn wir das jetzt wirklich mit 5 Staffeln durchziehen, dann sind alle unsere Darsteller in 10 Jahre älter. Wir haben 10 Jahre lang nichts anderes machen können und das ist irgendwie uncool, deswegen machen wir jetzt auch aus den restlichen 4 geplanten Staffeln eine. Sind ja auch 4 Arcs, A3 Folgen, ergo, ja.
Okay, ja, krass. Aber dass Ihnen das vorher nicht klar war, ist auch ein bisschen wild.
Wenn man das, glaube ich, noch nicht erlebt hat, so eine Riesenproduktion zu machen.
Ja.
Und ich meine, es hätte ja auch sein können, dass alle Beteiligten sagen, ja geil, ich will auch 10 Jahre gar nichts anderes machen.
Ja.
Aber ich glaube, irgendwie Diego Luna war auch so, nein, ich möchte jetzt nicht 10 Jahre lang nur eine Star-Wars-Serie machen und nichts anderes.
Und vor allen Dingen da jemanden spielen, der deutlich jünger ist als ich selber,
ja,
während ich selber einfach 10 Jahre älter bin.
Richtig. Es ist ja eh schon, also To be honest, ja, wenn man Rogue One im Vergleich guckt, dann also sieht natürlich Diego Luna halt in Endor älter aus, weil er älter ist. Ich meine, ich finde es jetzt nicht wirklich schlimm, aber es ist schon ein bisschen lustig.
Ja.
Das spielt ja nur 5 Jahre vorher und das anywho.
Da muss man dann irgendwie drüber hinwegsehen.
Genau, sie haben dann aber irgendwann gesagt, wir machen eine 2. Staffel und das ist dann auch das Ende. Ich glaube, das war auch eine sehr gute Entscheidung, weil ich bin mir sehr sicher, dass Disney weitere Staffeln einfach gecancelt hätte. Ich hoffe immer noch, die 2. Staffel kommt auch auf Blu-ray und dann werde ich sie mir kaufen. Die 1. habe ich schon auf Blu-ray, weil ich eigentlich noch auf den Tag warte, wo Disney sagt, diese Serie, die sollten wir löschen.
Genau.
Die ist irgendwie zu nah an unseren...
Ja,
Tasche Overlords, da kommen Leute noch auf blöde Ideen, wenn wir die drauflassen. So.
Ja. Ich glaube, das ist auch tatsächlich eine der Dinge, die mich so unrational an dieser Serie irgendwie stören, weil es ist eine sehr gute Serie und ich habe sie auch sehr gerne geguckt. Ich finde daran nicht alles toll, aber ich finde die eigentlich an sich rational oder objektiv oder so, finde ich die sehr, sehr gut. Und trotzdem habe ich immer so ein seltsam schales Gefühl, wenn ich dran denke. Und ich habe mich jetzt in der Vorbereitung gefragt, woran liegt das? Weil es liegt nicht an der Serie selber. Also auch die Kritikpunkte, die ich daran habe, reichen nicht aus, um mir ein schales Gefühl zu machen. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass das, glaube ich, daran liegt, dass es eine Disney-Serie ist, die rauskam, also ziemlich quasi genau dann, als Disney auch eh entschlossen hat, wir haben jetzt kein Rückgrat mehr und kriechen nur noch und unterwerfen uns im voreiligen Gehorsam, wo ich dann auch irgendwie dachte, hat niemand von euch diese Serie geguckt?
Ich denke nicht.
Ja, okay. Ja. Und das ist irgendwie, ich finde, dass das nach wie vor eine super gute Beschreibung davon ist, wie der Präfaschismus in den Faschismus kippt oder nicht kippt, sondern gekippt wird.
Mhm.
Und was passieren muss, damit das, was mit PolitikerInnen passieren muss, was mit der Gesellschaft passieren muss, damit das stattfindet. Und dann findet das einfach in Echtzeit auch im Kontext dieses Konzerns statt.
Ja.
Das irgendwie, nee, ich bin da irgendwie, also ich weiß nicht, irgendwas macht mich so total jaded, wenn ich darüber nachdenke.
Das kann ich irgendwo verstehen, ja.
Und da können natürlich die ganzen Leute nichts, die diese Drehbücher geschrieben haben, die diese Rollen gespielt haben, die, ja. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht. Nach der 1. Staffel hatte man noch mehr Hoffnung, dass es nicht quasi eine Anleitung dafür ist, wie es läuft.
Also das kann ich total verstehen. Es war schon teilweise sehr bitter, dass Sachen in der Serie so sehr relevant waren.
Gerade diese Mon Mothma-Sachen fand ich auch sehr on point.
Ja.
So wie lange darf man eigentlich noch sagen? Wie lange, ja, so bei dem Ganzen?
Was darf man dann einmal sagen und danach muss man sofort fliehen, weil sonst...
Ja, genau. Jetzt aber schnell raus hier.
Ja.
Das fand ich auch schon auch eine sehr starke Folge.
Ja, also ich glaube auch, dass der große Erfolg der 1. Staffel und es ist ja auch eine der wenigen Star Wars-Serien ist, die auch wirklich von MedienkritikerInnen sehr gelobt wurde. Ich glaube, das hat sie so ein bisschen beschützt davor, dass sie es einfach doch abgesetzt haben oder so. Und ich glaube, es war auch ganz gut, dass sie schon im April rauskam. April, Mai, als Trump noch erst so 2-3 Monate im Amt war. So die ganzen richtigen Klopper bei Disney mit der Absetzung von Jimmy Kimmel und so, die kamen ja dann erst im Herbst. Aber also ich glaube, das war der spätmöglichste Zeitpunkt, wo die überhaupt noch erscheinen konnte, so habe ich das Gefühl irgendwie.
Ja, gleichzeitig fand diese Sachen auf dem auf diesem Planeten, auf dem die ganzen Modedesigner-Planeten.
Gorman, ja.
Ja, genau. Ja. Das fand ich so an sich auch sehr toll. Also ich meine, da ist diese Sache mit dem Bury Your Gaze, das wiederum fand ich nicht toll.
Ja, da können wir nochmal drüber reden.
Da fand ich das ganze Worldbuilding auch sehr, sehr cool. Diese ganzen Analogien zu dem französischen Widerstand und sowas. Also das auch diese Sprache, die sie dafür sich überlegt haben. Und ja, dieses, auch dass da noch so ein bisschen diese Leichtigkeit mit diesem Alias, was sich Andor verschaffen muss, dass er dann da irgendwie super schick und in Designer Anzug.
Da hätte man noch ein bisschen noch eine Folge mehr mit rumlaufen können.
Genau. das fand ich zum Beispiel auch sehr cool. Für mich kommt nichts an den Gefängnis-Arc ran, den fand ich in der 1. Staffel einfach so unfassbar on point. Aber das ist auch einfach, also ich finde witzig, dass man die so auch unabhängig, also sie sind ein bisschen anthologieartig sind,
genau.
Dass man irgendwie so sagen kann, den und den Arc, den fand ich aus den Gründen irgendwie toll.
Ja, genau. Und das spielt ja immer ein Jahr später auch, also es ist ja immer ein Jahr dazwischen dann. Ja. Ganz viel, sehr gut, ganz, ganz viel, also wirklich sehr, sehr gute, also auch in dem 1. Arc mit diesen irgendwie Faschosoldaten, die undocumented ErntearbeiterInnen belästigen und irgendwie, ne, halt auch diese sexualisierte Gewalt, die da vorkommt, wo dann noch diskutiert würde, darf man in einem Star Wars-Universum das Wort Rape aussprechen und so. Ja. Also das fand ich ja zum Beispiel schon sehr gut, dass das so deutlich vorkam. Und genau, und dann kam der zweite Arc, wo es dann irgendwie schon um den ersten Widerstand da auf Gormand geht und wo halt die beiden queeren Frauen da so eine Aktion des Widerstands anführen und dann wird die eine halt erschossen. Und es geht mir jetzt nicht darum, dass sie gestorben ist. Das fand ich total in Ordnung. Es sind viele Leute gestorben, das war auch irgendwie klar, ne, dass es nicht für alle gut ausgehen kann, wie auch. Aber es war die Art, wie es gefilmt war, dass irgendwie Well und sind da nach diesem ganzen Hin und Her und wir lieben uns eigentlich, aber die Sache ist wichtiger und tralala, dass sie dann noch so eine super kitschige Versöhnungsszene hatten, damit die dann erschossen wird. Es war halt wirklich wie so, es passte irgendwie nicht zu der Serie, fand ich. Das war so, es hätten sie, also, und das ist glaube ich auch so, dass sie an der Stelle eine Leerstelle hatten im Writing und im Writers Room. Und ich finde, du kannst halt, es hat mich halt so aufgeregt, weil so ein lazy Writing über deine queeren Figuren zu machen und dann ja auch noch irgendwie, also Tony Gilroy hat dann ja auch irgendwie so ganz offen gesagt, ja, nee, aber ich finde ja die Schauspielerin von Belle so toll und wenn jetzt Cynthia stirbt, dann hat die noch schauspielerisch mal richtig mehr zu tun und so.
Also sie hatte danach gar nichts mehr zu tun. Also natürlich in der unmittelbaren Szene danach.
Ja, es gab eine Szene danach und danach war sie kaum noch im Plot. Ja, ja, genauso. Auch Bullshit, aber irgendwie so, ja, ich habe die queere Frau of Color gekillt, damit die weiße queere Frau mehr Drama hat.
Aha.
Und ich stehe dazu.
Ja.
Und ich sehe kein Problem damit. Und dann hat er das immer auf so eine Ebene gezogen von, ja, wenn Leute sich jetzt darüber aufregen, dass sie gestorben ist. So die Mutter, ja, was habt ihr denn erwartet in der Serie? Natürlich werden die Leute sterben. Aber das ist nicht der Punkt, dass da Leute sterben.
Ja,
es geht
ja,
darum, dass es dieses super lazy, klischeehafte, warum muss sie sich jetzt kitschig versöhnen? Die waren doch nie kitschig vorher.
Ja.
Und wenn es darum geht, dass man irgendwie tatsächlich auch sieht, dass sie ein Paar sind, weil sie irgendwie Sex haben, sie hätten auch einfach so Sex haben können. Man muss sich nicht vorher versöhnen, um Sex zu haben. Also geht schon auch so, ja. Ich glaube, da gab es keine oder nicht großartig eine beachtete queere Perspektive im Writing dieser Serie. Und ich finde, das ist zu einer Zeit, wo queere Menschen mit die ersten Opfer des Faschismus werden. Geht das nicht klar? Also es stört mich so auf so einer Meta-Ebene so einfach sehr, dass da nicht drüber nachgedacht wurde, dass das irgendwie vielleicht nicht so gut ist. Das Writing war schon, glaube ich, Großteil von weißen Männern immer noch, trotz allem.
Ja.
Das hat mich dann auch so irgendwie auf so eine Ebene, okay, wir machen eine Serie über Faschismus und dann blenden wir irgendwie queere Perspektiven so aus. Das hat mich einfach sehr geärgert. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass die Staffel, fand die Staffel trotzdem sehr, sehr gut. Ich habe auch kein Problem damit, dass da viele Leute gestorben sind. Ich fand nur die Art und Weise so. Also als wäre man auf einmal eine andere Serie abgeglitten, die so ein ganz klischeehaftes Drehbuch hat. So.
Ja.
Ja,
ja, und apropos Klischee, ist auch sowas, was mich halt auch mega gestört hat, ist diese Schwangerschafts-Baby-Sache am Schluss noch. Das war einfach so unnötig, so unnötig.
Ja.
Also am Schluss ist halt hier, Bix ist ja aufgrund auch der Folterungen, die sie in der ersten Staffel erlitten hat und auch vermutlich auch dieser Traumatisierung durch die versuchte Vergewaltigung und sowas, ist Bix halt so psychisch auch so ziemlich am Ende in dieser Staffel. Und ich finde das nicht grundsätzlich jetzt irgendwie problematisch zu zeigen, wie der Typ sich halt irgendwie immer zusammenreißt und immer weitermacht und die Frau halt irgendwie so daran zerbricht. Ich finde die Gender-Dynamik für mich persönlich ein bisschen unangenehm. Finde aber, dass die Serie genug Figuren hat, die das ausgleichen können, dass ich das nicht per se jetzt irgendwie doof finde da drin. Aber dieses, wir wissen ja alle schon, dass Andor stirbt, also Cassian am Ende von Rogue One, weil die ja einfach alle sterben. Spoiler. Nein, wir haben ja gesagt, dass wir spoilern. Ja. Und
okay, wir haben nicht gesagt, dass wir Rogue One spoilern, aber okay, der Film ist jetzt was, wie viele Jahre alt?
Also genau.
Ja.
Ich setze mal voraus, dass man den kennt. Oder dass es einen einfach wirklich gar nicht interessiert, dann ist der Spoiler auch egal.
Ja, genau.
Ich kann grundsätzlich nachvollziehen, dass es einen Erzähltrope gibt, wenn ein wichtiger, heldenhafter, toller Mann stirbt, dass es irgendwo einen Nachkommen gibt, von dem er nichts weiß. Etwas von ihm lebt weiter. Ja, das ist irgendwie ein Geschichtentrope. Und ich weiß auch noch, dass ich das als Teenager auch irgendwie cool, also nicht cool, aber irgendwie auf so eine sentimentale Weise irgendwie den Gedanken schön fand. Aber da war ich ein Teenager. Und ich erwarte irgendwie, dass so Teenager-Tropes von wegen etwas von ihm lebt weiter, weil seine Frau war die ganze Zeit schwanger und hat es ihm aber nie gesagt und kriegt jetzt ein Baby und das Baby nennt sie natürlich auch Cassian, das ist natürlich auch ein Junge. Also das wissen wir nicht, aber ne, irgendwie so, das kam mir auch wieder wie so ein Fremdkörper, wie diese kitschige Wiedervereinigung vor, wo ich so dachte, das ist doch jetzt nicht wahr. Also das ist irgendwie sowas, das fühlt sich für mich so outdated an, total, als könnte nicht etwas anderes von ihm oder auch von ihr maybe, ja, von Bix überleben, ohne dass es ein Kind ist, von dem er nichts weiß.
Also genau, es war dann am Ende, war die Frau dann halt wieder nur da als Brutkammer, um den biologischen Sohn auszutragen. B, diese Fetischisierung von biologischen Kindern. Ne, sie haben jetzt nicht vielleicht irgendwo, es geht jetzt nicht darum, dass ihre Ideen weiterleben oder die Bewegung oder irgendwie, dass sie vielleicht Leute haben, denen sie jetzt helfen oder so. Nein, es muss ein biologisches Kind sein. Alles andere zählt. Und das ist, ich meine, alleine in Star Wars gibt es dafür so viele Beispiele. Ist jetzt ja nicht das Einzige. Das ist, ich sag nur Broccoli Boy. Ich glaube, das war jetzt verklausuliert genug. Das ist
nicht
spoilert.
Und Star Wars hat es ja auch total mit diesem, welche biologische Linie macht was. Also ich fand das unpassend für Andor.
Ich fand richtig, das passt irgendwie nicht.
Skywalker-Saga, ja, mein Gott, halt irgendwie, dreht sich halt um primär um den Sohn mit seinem bösen Vater, so ist es halt. Aber dann fand ich es bei Rey schon super scheiße.
Ja, total.
Und jetzt bei Andor war es wirklich auch wie so, das gehörte da gar nicht rein. Also irgendwie in diese große politische Erzählung und dann so, aber seine Gene leben weiter.
Klar, also ich glaube, es soll halt so ein bisschen sein, so, oh ja, das hätte er alles haben können, wenn er nicht sich der Rebellion geopfert hätte und so. Hm. Deswegen, aber ich finde, das ist doch trotzdem nicht. Also, warum? Also, ist es jetzt, warum ist sein Opfer so viel größer, weil er noch irgendwie ein Kind hatte, von dem er nichts wusste? Ja. Und irgendwie, also, ich verstehe das nicht. Also, ich, wie gesagt, also ich glaube da, das ist so eine ganz komische Perspektive, die aus, ich fand es nicht unbedingt schlimm, dass sie sagt, okay, wenn ich jetzt irgendwie hier bleibe, dann wird Cassian mich wählen und nicht die Rebellion, aber die Rebellion braucht ihn, deshalb gehe ich jetzt weg. So, also, das fand ich, da konnte ich noch mit leben. Ich meine, das war jetzt irgendwie nicht super, aber okay, weil ich fand generell, ist keine schlechte Idee, dass sie sehr viele Sachen, sehr viele Plots genommen haben und sie so um romantische Beziehungen herum gestrickt haben. Also Bix und Andor, Cinta und Bell, Cyril und Dedra. Also ich glaube, es war vielleicht so eine Idee von wegen, okay, wir haben aber nicht eine Staffel pro Plot, wir haben nur 3 Folgen pro Plot und wie machen wir das jetzt? Wir konzentrieren es irgendwie neben der Politik, machen wir das auf so persönliche Beziehungen, also viele romantische Beziehungen, aber natürlich auch so diese Mentor- Mentee-Beziehung mit Luthen und Claire und so. Oder Vater, Tochter ja schon viel mehr. Und daran hängen wir das so ein bisschen auf. Und ich fand, das hat irgendwie teilweise sehr gut funktioniert. Also bei Cyril und Dedra fand ich, hat es sehr gut funktioniert. Bei anderen hat es nicht so gut funktioniert. Und diese Geschichte mit dem Kind am Ende, da habe ich auch gedacht, ja komm, beim nächsten Rewatch mache ich den vorher aus und ignoriere das weg. Ansonsten, ja, also wie gesagt, dieses ganze Gorbin-Massaker, wie das sich so langsam aufbaut und wie das, also wie gesagt, ich fand das so krass umgesetzt und gefilmt, dass ich irgendwie echt zwischendurch dachte, oh Gott, sterben alle, auch Ende euch, obwohl man ja weiß, habe ich mal so gepackt, dass ich dachte, oh Gott, dann, ich glaube, Cassian stirbt gleich. So. Das war irgendwie sehr, 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 sehr gut. Ich fand es toll, dass Claire mehr Screentime hatte. Die ist ja auch immer ein sehr, sehr toller Charakter. Würde nie bestätigt, aber es ist für mich schon auch ein queerer Charakter, weil sie und Well, also die ganze Dynamik von denen war eh so, wir hatten mal eine Affäre und jetzt bitchen wir uns immer an. Also es ist nur mein Headcanon, aber ich finde, das gibt schon Anhaltspunkte dafür. Auch der erste Akt mit der Hochzeit, das fand ich auch. Der war auch richtig gut. Mon Mothma ist ja sowieso ein Highlight, auch schauspielerisch. Es war schon insgesamt wirklich wieder eine sehr, sehr, sehr gute Staffel und sehr viel Gutes drin. Auch sehr spannend. Eigentlich auch ein perfektes Ende, ne? Wie Andor dann am Ende ins Raumschiff steigt und Richtung Rogue One fliegt wirklich. Und dann kam noch dieser Epilog und ich war so, warum? Aber insgesamt auch irgendwie so diese, dass dann ja schon ein bisschen reinkommt mit dieser einen Machtteilerin da auf Yavin, dass sie irgendwie Andor sagt, so du bist ja wie der alles zusammenbringt und so. Und das ist ja bei Star Wars oft so, ne, dass Sachen im Plot halt, also dass die Macht sich äußert in Plot. Wenn die Macht es möchte, dann passieren im Plot die Sachen, wie das Andor halt K2 findet. Zusammengeschossene Droiden und ihn mitnehmen, weil er ihn mitnehmen muss, weil das so sein muss irgendwie, ne? Also das fand ich da irgendwie ganz nett und irgendwie so ganz subtil oder halbwegs irgendwie umgesetzt.
Ich glaube, das haben wir jetzt an aller Spoilerigkeit besprochen.
Aber wirklich, wir haben jetzt, glaube ich, relativ viel über die Sachen geredet, die uns gestört haben, aber gut.
Defizitorientiert.
Es ist natürlich bei einer Serie, die so gut ist, ist es natürlich umso ärgerlicher, wenn dann
so Sachen. Wenn das dann auch vor allen Dingen so Sachen sind, wo man so denkt, aber warum?
Ja,
warum?
Ja.
Das war doch so, also das ist doch so selbsterklärend. Naja.
Okay, jetzt haben wir sehr viel über sehr viele Serien und Filme und Bücher geredet.
Im Audio-Extra führen wir das noch ein bisschen fort,
mhm.
indem wir nämlich über Medien reden, auf die wir uns in diesem Jahr freuen.
Ja.
Das haben wir im letzten Mal auch schon so gemacht, dass wir da eine quasi Medienvorschau machen.
Haben wir, glaube ich, machen wir jetzt schon zum dritten Mal. Und wie wir aus Martian Contingency gelernt haben, im dritten Mal ist es eine geliebte Tradition.
Ja. Das war unsere 84. Folge, unsere Medienrückschau. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter Genderswap Podcast, auf Mastodon unter genderswappod@literatur.social, auf Bluesky unter @genderswappod, per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im März und sagen danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
Unsere Patrons sind Aha,
Andrea,
Anna, Antonia,
Arturo,
Astra,
Björn,
Blauer Montag,
Brophy,
Buchschwinge,
Caroline,
Katrin,
Charlene,
Chris,
Christopher,
Cypher,
Claudia,
Doro,
Dr. Nathalie,
Elia,
Elias,
Eva,
Falkarius,
Fatun,
Fremder,
Föderfuchs,
Gabriel,
Gamadeus,
Georg,
Henning,
Holarius,
Ingwer,
Jan,
Janis,
Jan Niklas,
Jasmin,
Jassi,
Johanna,
Johannes,
Joel,
Judith,
Justine,
Kai,
Karma,
Kat,
Katrin,
Katar,
Kay,
Kissen,
Laura,
Dilly,
Lisa,
Magdalena,
Manuel,
Mara,
Marcel,
Marin,
Max,
Merlin,
Mika,
Micha,
Michael,
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 Mo,
Moritz,
Mück,
Nachi,
Nelo,
Nimea,
Nur der Tipp,
Patrick,
Paula,
Petter,
Phil,
Philipp,
Projektmyra,
Rabenkönigin,
Reinhold,
Resa,
Esro,
Schreiberling,
Skimi,
Shelly,
Sol,
Zwergmeisterspiele,
Sunny,
Sven,
Tahina,
Tanja,
Technosmurf,
Tentacle Duck,
Tizi,
Tino,
Tjörn,
Tobias, Vanessa,
Vic,
Vital,
Yvonne
und Senja.
Dankeschön an euch alle.
Danke.